Deutschlandfunk. Der Tag.
Das Weiße Haus und der Kongress, das sind die beiden großen Machtzentren in der US-Politik. Und beide Häuser liefern sich gerade einen Schaukampf, der jetzt nochmal in eine ganz neue Runde geht. Da geht es um die Impeachment-Vorermittlungen gegen Donald Trump, das drohende Amtsenthebungsverfahren. Das Weiße Haus will da ab sofort keine Unterlagen, keine Dokumente mehr rausrücken. Und die Opposition sagt, das ist ein weiterer Beweis dafür, dass der Präsident die Arbeit der Abgeordneten blockieren will.
The failure to produce these documents, we consider yet additional strong evidence of obstruction.
Klare Worte da von Adam Schiff, dem demokratischen Vorsitzenden des Geheimdienstausschusses. Die USA steuern jetzt auf eine Verfassungskrise zu, sagt unser USA-Korrespondent Tilo Kössler. Ihn hören wir gleich. Und Sportwetten sind ein umstrittenes Geschäft. Sie machen viele Leute regelrecht abhängig. Erzählt zum Beispiel dieser Mann, der bis vor wenigen Jahren spielsüchtig war.
Ich habe rund um die Uhr gewettet. Wenn deutsche Liga vorbei war, geht es in England weiter. Nachts geht man nach Südamerika. Es gibt rund um die Uhr Möglichkeiten, online Wetten abzuschließen. Und ich konnte mich gar nicht selber mehr bremsen. Ich musste unbedingt mir diesen, ich nenne es jetzt mal, Kick holen.
Und die Vereine der Fußball-Bundesliga, die verdienen an diesem Kick mit der Spielsucht offenbar prächtig. Die dunklen Seiten scheinen da niemand zu interessieren. Mein Kollege Daniel Haselbach hat das rausgefunden und mir die wichtigsten Details geschildert. Hören wir ebenfalls gleich, an diesem Mittwoch, den 9. Oktober 2019. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Die Demokraten im US-Kongress, die haben vor zwei Wochen mit den Vorbereitungen für ein Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump begonnen. Und als das angefangen hat, da waren viele Stimmen zu hören, die gesagt haben, das kann Trump jetzt nicht gefährlich werden. Das schadet, wenn dann, vor allem den Demokraten selbst. Jetzt also zwei Wochen später und die Sache sieht plötzlich etwas anders aus. Es gibt neue brisante Belege in der Ukraine-Affäre. Und das Weiße Haus, das schaltet plötzlich auf Blockade. Trumps Mitarbeiter werden für diese Vorermittlungen keine Dokumente mehr rausgeben. Ich habe deshalb Tilo Kössler gefragt, unseren Washington-Korrespondenten. Donald Trump, jetzt auf einmal nervös?
Ja, Donald Trump wird nervös. Offenbar sieht man, wie weite Kreise diese Ukraine-Krise, die jetzt Donald Trump über dem Kopf zusammenschlägt, welche Kreise das zieht. Ich interpretiere diese Maßnahme des Weißen Hauses als die Erkenntnis, dass man auf ein Impeachment-Verfahren, das dem Präsidenten droht, überhaupt nicht vorbereitet ist. Und man hat auch kein Personal mehr, dass die ganzen Folgen dieses Impeachment-Verfahrens und die Winkelzüge, die da zu erwarten sind, absehen könnte. Der intelligenteste Berater von Donald Trump, McGahn, ein gewiefter Anwalt, hat das Weiße Haus längst verlassen. Man kann diese Entscheidung des Weißen Hauses lesen als ein Ausdruck der Ratlosigkeit. Wir gehen jetzt in die komplette Blockade über. Mhm. Was das bedeutet, Tobias, in der Konsequenz ist, dass die Vereinigten Staaten von Amerika gerade dabei sind, in die schlimmste Verfassungskrise möglicherweise ihre Geschichte zu rauschen. Denn hier fahren zwei Züge aufeinander zu. Die Exekutive untergräbt die Arbeit und die Pflichten des Parlaments, also der Legislative. Der Präsident versucht, den Kongress komplett an die Wand zu spielen und entzieht ihm die Kontrollrechte und die Kontrollpflichten und macht damit das verfassungsmäßige Recht des Parlaments zunichte. Und das ist ein klarer Verfassungsbruch. Es ist de facto so, dass mit dieser Entscheidung der Präsident dem Impeachment-Verfahren, das ihm droht, gewissermaßen Artikel 1 dieses Verfahrens bereits mitgegeben hat.
Aber wenn es hier rein um rechtliche Fragen geht, um die Frage, was ist möglich, wer darf was, dann müssten das doch letztendlich Gerichte entscheiden können und in diesem Fall das US-Verfassungsgericht.
Am Ende wird es möglicherweise darauf hinauslaufen, dass es zu dieser Frage kommt und dass das Gericht sich damit auseinandersetzen muss. Bisher stehen die Signale allerdings nicht in diese Richtung. Es wird so kommen müssen, das sehe ich auch so. Aber im Augenblick sieht es so aus, dass man sich die Frage stellen muss, was passiert, wenn das System es nicht schafft, sich zu wehren und die Ordnung durchzusetzen. Dann ist das politische System in Gefahr. Donald Trump hebelt de facto die Gewaltenteilung aus und das System System wird Wege und Mittel suchen müssen, um sich dagegen zu wehren. Mhm. Die Demokraten, das scheint ziemlich klar zu sein, Tobias, die Demokraten werden jetzt nichts mehr anderes tun können, als das Impeachment-Verfahren so schnell wie möglich zu beginnen und dann zügig durchzuführen. Die Frage ist, was passiert dann im Senat, wo nicht die Demokraten die Mehrheit haben, sondern die Republikaner? Die Republikaner, die wie ein Mann hinter ihrem Präsidenten Donald Trump stehen, werden dieses Impeachment-Verfahren abschmettern. Und dann haben wir es mit einer politischen Totalblockade zu tun und mit der offenen Machtfrage. Und wer hat die Macht? Das ist der Präsident am Ende und nicht der Kongress.
Thilo, ich habe mir jetzt ein paar Wörter hier notiert, die du in den Raum gestellt hast. Totalblockade, Machtfrage. Vor ein paar Minuten hast du auch von Verfassungskrise gesprochen. Was heißt das alles in der Konsequenz? Worauf steuern die USA hier zu? Was sind da die möglichen Szenarien?
Also die große Befürchtung ist, dass diese Präsidentschaft unter Donald Trump alles daran setzt, die Gewaltenteilung und das politische System außer Kraft zu setzen. Wir wissen, dass Donald Trump eine große Bewunderung hat für autokratische Systeme, für das System in Russland, auch seine Nähe zu Präsident Xi, seine persönliche Nähe zu Präsident Xi. Er hat auch Sympathien geäußert für Erdogan, also alles autokratische Systeme. Und die Befürchtung ist natürlich, dass Donald Trump das Land in diese Richtung verändern möchte. Deshalb ist es jetzt allerhöchste Zeit, dass die Gewaltenteilung tatsächlich aufwacht und die Gewalten sagen, wir müssen uns zur Wehr setzen. Es geht nicht an, dass der Präsident offen zum Verfassungsbruch ansetzt. Jetzt wird sich erweisen, ob dieses System tatsächlich stark genug ist, sich zur Wehr zu setzen gegen die Exekutive. Es gibt viele, zum Beispiel auch in der Gerichtsbarkeit, die sagen, der Präsident hat umfassende Exekutive Vollmachten, er kann gewissermaßen tun und lassen, was man will. Das alles ist natürlich Anlass zur Sorge und ich frage mich, was sagt denn bei alledem die Zivilgesellschaft? Man sollte annehmen, dass langsam die Zeit kommen müsste, wo die Menschen auf die Straße gehen und sagen, wir müssen für unser politisches System, für diese Urmutter aller Demokratien kämpfen. Das ist bisher noch nicht passiert. Es ist erstaunlich ruhig in diesem Land und ich frage mich, wann sich tatsächlich auch auf den Straßen Widerstand regt.
Thilo, traust du Donald Trump das wirklich zu, dass er sozusagen die Demokratie abschaffen will?
Donald Trump hat bisher alles wahrgemacht und umgesetzt, was er im Wahlkampf versprochen hat. Er hat nicht nur einmal gefaselt von einer dritten Amtszeit. Unlängst hat er tatsächlich auch von Bürgerkrieg gesprochen, hat ein Szenario entwickelt, wo das durchaus vorstellbar ist. Das alles sind wirklich Warnsignale. Er hat eine große Sympathie für autokratische Systeme. Er würde am liebsten durchregieren. Und dass er sich jetzt diesen Kontrollpflichten und Rechten des Parlaments, des Kongresses entzieht, ist in der Tat ein Indiz dafür. Das heißt, es ist jetzt wirklich höchste Zeit, dass das System sagt, funktionieren wir noch oder funktionieren wir nicht mehr.
Was ist denn dein Eindruck? Hat der Kongress genügend Zähne? Hat er die Beißkraft, um diesen Kampf aufzunehmen?
Naja, das Land ist zutiefst gespalten und diese Spaltung verläuft entlang der politischen Grenzen zwischen Demokraten und Republikanern. Das Dilemma wird am allerdeutlichsten, wenn man sich ansieht, dass das Repräsentantenhaus, das demokratisch geführt ist, eben in der Lage ist, dieses Impeachment-Verfahren auf den Weg zu bringen, in der Rolle des Anklägers gewissermaßen. Das Gericht, so sieht es die Verfassung vor, sitzt aber im Senat und der Senat ist republikanisch dominiert und der wird in der Lage sein, dieses Verfahren zu Fall zu bringen. Und dann ist die große Frage, was geschieht denn als nächstes? Die Demokraten, Tobias, standen vor einem schweren Dilemma. Sie standen vor der Frage, fangen wir dieses Impeachment-Verfahren an und wird es uns schaden oder wird es uns nutzen oder lassen wir es bleiben? Jetzt haben sie gar keine andere Chance mehr, als dieses Verfahren auf den Weg zu bringen. Andernfalls würden sie sich dem Vorwurf aussetzen, dass sie ihre Kontrollrechte und Kontrollpflichten nicht mehr wahrgenommen haben. Die Republikaner stehen aber auch vor einem Dilemma. Sie werden sich über kurz oder lang die Frage stellen müssen, wie lange halten wir diesem Präsidenten in dieser Form die absolute Treue? Wo liegt unsere Loyalität? Auf der Seite der Person Donald Trumps oder auf unseren verfassungsmäßig verbrieften Rechten und Pflichten? Stehen wir zu Trump oder stehen wir zur Verfassung? Es gibt einen intellektuellen Kolumnisten, Max Boot, der geschrieben hat, ein ehemaliger Republikaner, er hat sein Parteibuch abgegeben, nachdem Donald Trump gewählt worden war. Er hat geschrieben, das republikanische Haus muss bis auf die Grundfesten abbrennen, ehe es sich von diesem Erbe Donald Trumps lösen können wird.
Wie schätzt du denn die Anti-Trump-Opposition bei den Republikanern ein? Gibt es da Stimmen, die sich zu Wort melden?
Solange Donald Trump den Abgeordneten und Senatoren Mehrheiten verschafft, solange sie wiedergewählt werden mit der Leitfigur Donald Trumps im Rücken, solange werden sie Donald Trump die Stange halten. Es wird erst eine Absetzbewegung geben, wenn dem nicht mehr so ist. Es hat ein verhaltenes Murren gegeben, als Donald Trump in der vergangenen Woche beschlossen hat, amerikanische Truppen aus Syrien abzuziehen. Das ging gegen die außenpolitischen Grundsätze der Republikaner. Und da hat selbst Lindsey Graham laut aufgeschrien und hat gesagt, nein, so geht das nicht. Aber ich sehe nicht, dass es tatsächlich eine breite Absetzbewegung gibt von Leuten innerhalb der republikanischen Parteien, die sagen, der republikanischen Partei, die da sagen würden, und hier müssen wir auch als Republikaner dem Präsidenten Grenzen setzen. Die Demokraten bräuchten 20 Stimmen im Senat, um ein Impeachment tatsächlich durchzubringen. Und niemand, aber wirklich niemand, weit und breit geht davon aus, dass es den Demokraten gelingen wird, diese 20 republikanischen Stimmen unter den Senatoren auf ihre Seite zu ziehen.
Jetzt ist ja im nächsten Jahr Wahljahr in den USA. Gibt es da jetzt die Hoffnung, dass sich das Problem sozusagen von selber erübrigt?
Nee, es wird eine ganz komplizierte Situation entstehen, Tobias. Es wird nämlich dieses Impeachment-Verfahren, sie wird sich gewissermaßen über den Wahlkampf legen. Es ist davon auszugehen, dass dieser Wahlkampf ohnehin so schmutzig wird wie noch nie in der amerikanischen Geschichte. Das wird diesem Wahlkampf tatsächlich noch eine zusätzliche Dramatik verleihen. Man wird durchs Land fahren müssen, um den Wahlkampf zu verfolgen, und man wird wirklich jede Regung im Impeachment-Verfahren verfolgen müssen, um sich ein Bild über die Lage dieses Landes zu machen.
Thilo, als das Ganze jetzt vor einigen Tagen oder Wochen gestartet ist, diese Vorermittlungen zu dem Impeachment-Verfahren, hättest du da gedacht, dass es diese Wendung nehmen wird?
Nee, ich hätte es nicht gedacht. Ich habe diesem Präsidenten sehr, sehr viel zugetraut. Es gab dafür auch Anzeichen. Das war in meinem Hinterkopf als wirklich Ultima Ratio. Wird er wirklich so weit gehen? Und ich habe das angezweifelt. Und als ich heute Morgen, halte mich derzeit in Deutschland auf, ich saß im Flugzeug, habe die Meldung gelesen und ich habe mir gedacht, so, und genau das ist jetzt eingetreten. Das ist der Casus Knaxus. Das ist nicht eine drohende Verfassungskrise, sondern das ist die Verfassungskrise. Und man muss sich dabei natürlich auch die Rollen seines unmittelbaren Umfelds angucken. Zum Beispiel sein Justizminister William Barr. Er reist in der Welt herum. Er sollte eigentlich Rechtsberater des Präsidenten sein, aber er geht Donald Trumps Verschwörungstheorien nach. Er reist nach Italien, um Material zu finden gegen den eigenen Geheimdienst. Es geht Donald Trump um die Verschwörungstheorie, dass das FBI die Russland-Affäre angezettelt hätte und gegen ihn ermittelt hätte. Tatsächlich verfolgt der Justizminister damit Wahlinteressen des Präsidenten. Das heißt, ich möchte damit sagen, Tobias, gibt es gewaltige Rollenkonflikte. Hier kommt das gesamte verfassungsmäßige System durcheinander. Donald Trump hebelt das politische System seines Landes aus. Und es ist, glaube ich, allerhöchste Zeit, dass sich die Institutionen dessen bewusst werden.
Thilo, vielen Dank. Sportwetten, also Wetten zum Beispiel auf Fußballergebnisse, das ist so ein Angebot, über das man im Internet eigentlich ständig stolpert, auch wenn man das gar nicht will. Wer zum Beispiel mal bei Spiegel Online die Nachrichten liest, der bekommt eigentlich ständig auch Werbung über Bundesliga-Wetten angeboten. Ich selbst habe sowas noch nie gemacht, kann mir aber vorstellen, dass das für einige ziemlich verlockend ist. Jetzt erfahren wir heute, dass solche Sportwetten viele Leute abhängig machen, ein Glücksspiel eben, und außerdem, dass diese Wetten für viele Bundesliga-Vereine ein richtig gutes Geschäft sind. Mein Kollege Daniel Haselbach war mit in dem Rechercheteam, das diese Sachen ans Tageslicht befördert hat. Hallo Daniel, grüß dich.
Schönen guten Tag.
Daniel, lass uns zunächst mal über Geld sprechen. Was kann man bei solchen Wetten verdienen?
Ach, ich glaube, das kann man so generell gar nicht sagen. Wer auf den Favoriten Geld setzt, der bekommt weniger. Ich sag mal, für einen Euro Einsatz vielleicht 1,10 Euro. Während des Spiels ändern sich die Quoten aber ständig und dann hat man die Möglichkeit, sogenannte Kombi-Wetten abzuschließen. Ich kann zum Beispiel das Ergebnis von 6, 7 Mannschaften zusammenhängend tippen, vielleicht dann auch auf die Außenseiter setzen und dann kann ich auch ganz schnell ein paar 10.000 Euro gewinnen bei 1, 2, 3, 5 Euro Einsatz. Aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich dann ganz, ganz, ganz gering, überhaupt was zu bekommen bei solchen Wetten. Also ich glaube, da ist von wenigen Cent bis vielen tausend Euro alles möglich.
Mhm. Wie oft passiert sowas denn, dass da jemand richtig viel Geld verdient?
Naja, wir lesen solche Meldungen dann immer gerne in der Zeitung, wenn jemand mal 100.000 Euro, mal 30.000 Euro gewinnt. Und wenn solche Meldungen schon den Weg in die Zeitung finden, ich glaube, dann wissen wir alle, wie häufig sowas passiert. Das ist tatsächlich die absolute Ausnahme.
Und das führt jetzt zu 9 Fällen von Spielsucht. Ist das korrekt?
Ja, das ist, kann man so sagen. Also früher hatten wir ja diese, ich sag mal in Anführungszeichen, klassische Sportwette. Odset ist vielleicht jedem ein Begriff. Da habe ich meinen Tipp abgegeben, bin in den Kiosk gegangen, musste warten, bis das Wochenende vorbei ist. Dann habe ich vielleicht was gewonnen, bin wieder zum Kiosk gegangen und habe meinen Gewinn abgeholt. Das ist inzwischen einfach vielen zu langweilig. Jetzt gibt's die sogenannten Live-Wetten. Da ändern sich eben während des Spiels ständig diese Quoten. Ich kann auf fast alles wetten, was während eines Spiels passieren kann. Auf den nächsten Einwurf, wer bekommt die nächste gelbe Karte, wer den Eckball. Ja, und dann kann ich natürlich ganz schnell sagen, Mist, die Wette habe ich verloren, das Geld hole ich mir aber mit der nächsten Wette zurück und setze wieder Geld. Das ist für die Anbieter natürlich gut, weil sie dadurch viel verdienen, aber Suchtexperten wie Tobias Heyer von der Universität in Bremen, der sich seit Jahren mit dem Thema beschäftigt, der schlägt eben da schon Alarm und sagt, genau solche Wetten bilden eben diese hohe Suchtgefahr.
Es hat eine ganz andere Spielgeschwindigkeit, wir nennen das auch Ereignisfrequenz. Und das kickt viel mehr. Entsprechend ist auch das Suchtpotenzial höher. Hinzu kommen die Gefahrenmomente des Internets. Sie können 24 Stunden, 7 Tage die Woche ohne Schließzeiten online zocken. Sie spielen in der Regel anonym. Und der bargeldlose Zahlungsverkehr kommt noch hinzu. Sprich, Sie können Ihre Kreditkarte belasten, im Sekundentakt letztendlich. Und das alles trägt dazu bei, dass wir glauben, dass die Suchtgefahren gerade bei Live-Wetten höher sind als im Offline-Bereich.
Und deshalb kritisieren die Experten auch, dass es dieses Angebot überhaupt gibt. Und um vielleicht nochmal eine Zahl zu nennen, jedes Jahr verzocken Wetter etwa 1 Milliarde Euro in Deutschland. Also das ist einfach weg, das Geld fließt in Richtung der Anbieter.
Ich stelle mir da jetzt sofort die Frage, gibt es da nicht irgendwelche Beschränkungen, dass man zum Beispiel sagt, hier Spieler X darf nur so und so viel Euro einsetzen, danach ist dann erstmal Schluss, sozusagen als eine Art Selbstschutz?
Man kann das tatsächlich bei manchen Anbietern einstellen. Man kann aber zum Beispiel auch sagen, mein Tageslimit liegt bei 10.000 Euro. Und da fragt man sich dann natürlich, warum gibt es genau diese Regelung oder diese Beschränkung? Das ist ja irrwitzig. Hinzu kommt, dass die ganzen Anbieter im Ausland sitzen, Gibraltar, Malta. Und das sind Staaten, da heißt es so schön, die sind kooperationsunwillig. Und es ist schwierig, die dazu zu bewegen, dass sie sich an die deutsche Gesetzgebung halten.
Wenn wir dann jetzt über Fälle von Spielsucht sprechen, die das Ergebnis ist von solchen Sportwetten, gibt es da irgendwelche Zahlen, dass das irgendwie angestiegen ist in den letzten Jahren?
Ja, das ist bei Glücksspielsucht schwierig zu sagen, weil sich natürlich auch nicht alle Spielsüchtigen melden. Aber man kann sagen, es gibt in Deutschland über den Daumen gepeilt ungefähr 500.000 Glücksspielsüchtige und etwa 10-20% davon sind Sportwettensüchtige. Das wird nicht überall festgehalten, das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Hessen hat uns aber eine Zahl genannt. Da sind es etwa 4.000 Menschen, die aktuell Probleme mit Sportwetten haben. Und zwar ganz starke Probleme. Das geht dann so weit, dass sie sich tatsächlich in dem Bereich ruinieren, verschulden, tatsächlich Probleme bei der Arbeit bekommen oder im Studium.
Ich glaube, ihr habt da bei dieser Recherche ja auch einige Beispiele zutage gefördert. Kannst du mal erklären, was ist da zum Beispiel so ein Schicksal von jemandem, der sportwettensüchtig geworden ist?
Ja, das ist tatsächlich dieser Student, den ich da gerade angesprochen habe, aus Hessen. Der hat über 8 Jahre ungefähr jeden Tag gewettet, hat gesagt, er braucht immer wieder diesen Kick. Und ihm ging es tatsächlich auch so, dass wenn er eine Wette verloren hat, dass er gesagt hat, ich hole mir das Geld jetzt zurück. Und dann kam eben auch das Problem zum Tragen, was der Glücksspielexperte Tobias Heyer sagt. Er hatte sein Handy dabei, konnte während der Vorlesung jederzeit wetten, hat immer wieder die neue Wette abgeschlossen, hat sich auf die Vorlesungen gar nicht mehr konzentriert. Das Studium war auch für ihn eine Belastung. Da hat er sich so ein bisschen Ablenkung mit den Sportwetten verschafft. Und ja, am Ende ist es tatsächlich so, dass er verschuldet war, hat über 15.000 Euro verspielt. Er sagt, er hat heute noch 5.000 Euro Schulden. Musste das Studium tatsächlich abbrechen, weil er die entscheidenden Klausuren am Ende nicht bestanden hat. Und ja, hat sich dann am Ende allerdings auch seiner Familie offenbart, die das oft gar nicht oder lange Zeit nicht mitbekommen hat. Und seitdem versucht er, aus diesem Kreislauf herauszukommen.
Daniel, jetzt passiert das alles nicht einfach so im luftleeren Raum, sondern diese Sportwettanbieter, die sind eng verbunden mit den deutschen Bundesliga-Vereinen und auch mit ziemlich vielen anderen Sportvereinen. Mhm. Wie genau laufen da die Verbindungen?
Naja, die Bundesliga-Vereine, das geht sogar runter bis zur dritten Liga, die gehen Kooperationen mit diesen privaten Sportwettenanbietern ein, auch der DFB, die DFL, und es ist erstmal ein klassischer Sponsorenvertrag. Jetzt muss man dazu wissen, dass die ganzen Sportwettenanbieter in Deutschland sowieso nur geduldet werden. Es gibt im Moment keinen gültigen Glücksspieländerungsstaatsvertrag. Die Bundesländer, die können sich da bisher nicht einigen. Möglicherweise kommt einer im neuen Jahr, aber soweit ist es noch nicht. Aktueller Stand ist, dass sie alle keine Lizenz in Deutschland haben und mit ihrem Angebot nur geduldet werden. Da kann man sich jetzt schon vorsichtig die Frage stellen, wenn ein Anbieter, ein Unternehmen nur geduldet wird in Deutschland, muss ich den denn tatsächlich als Sponsor bei mir im Stadion haben? Jetzt kommt noch ein zweiter Aspekt dazu. Die Sportwettenanbieter haben gemerkt, ach, so ein Online-Casino mit Blackjack und Roulette, das ist auch ganz lukrativ, da können wir auch ganz gut Geld verdienen. Das betreiben wir mal neben unseren Sportwetten auch. Und diese Online-Casinos, die sind bis auf Ausnahme Schleswig-Holstein, da gibt es eine Sonderregelung, aber ansonsten, sagen die Behörden, sind diese Online-Casino-Spiele in Deutschland verboten. Jetzt kommen die Aufsichtsbehörden und sagen zu den Bundesliga-Vereinen: Mensch, wenn ihr jetzt das Logo des Sportwettenanbieters auf eurer Internetseite präsentiert, dann macht ihr nicht nur Werbung für Sportwetten, sondern auch Werbung für diese verbotenen Glücksspiele, für Online-Casinos. Das muss bitte schön geändert werden. Es muss deutlich gemacht werden, dass ihr nur für das Sportwettenangebot Werbung macht. Und wenn sich die Vereine nicht an diese Vorgaben halten, dann können sie zur Kasse gebeten werden oder es droht im Zweifel sogar ein Werbeverbot.
Also das heißt, diese Sportwettanbieter ködern sozusagen Leute, die gerne Sportwetten machen, und leiten sie dann aber gleichzeitig weiter auf andere Arten von Glücksspielen, unter anderem solche, die zumindest als Online-Glücksspiele in Deutschland überhaupt nicht erlaubt sind. Ist es richtig?
Ja, weiterleiten ist vielleicht nicht ganz der richtige Ausdruck. Es ist zumindest das Angebot da. Also wenn ich tatsächlich auf dieser Internetseite bin, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, bwin, Betway oder Tipico, die alle drei haben das im Angebot, dann sehe ich oben auch einen Link, Live-Casino. Und es ist einfach nur ein Klick weiter und schon bin ich in dem Bereich, wo ich eben Blackjack spielen kann. Und genau das, sagen die Behörden, ist eben verboten, weil illegales, verbotenes Glücksspiel, genau.
Wie ist das jetzt in den Bundesliga-Vereinen? Ich kann mir vorstellen, dass es da doch Leute gibt, die sagen, Moment mal, das ist ein bisschen undurchsichtiges Geschäft, wird in Deutschland nur geduldet. Mhm. Sollen wir da wirklich mitmachen? Gibt es diese Debatte in den Bundesliga-Vereinen?
Ja, das haben wir ja auch gefragt und da hätten wir auch gerne Antworten bekommen, zum Beispiel von Werder Bremen oder auch vom 1. FC Köln, von Borussia Dortmund. Die alle haben uns auf diese Fragen leider ja nicht geantwortet. Aber Tobias Heyer, der Glücksspielexperte der Universität Bremen, der sagt tatsächlich, wenn man sich so viel als DFB, DFL oder auch als Bundesliga-Verein auf die Fahne schreibt, dass man eben Verantwortung trägt für die Gesellschaft, dann sollte man sich dreimal überlegen, ob man mit solchen Anbietern tatsächlich zusammenarbeitet, weil eben diese Zusammenarbeit ganz schnell dazu führt, dass diese Anbieter in der Bevölkerung einen sehr seriösen Anstrich erhalten. Und er sagt, dass das absolute Gegenteil der Fall ist.
Wie viel verdienen denn eigentlich die Bundesliga-Vereine so an diesen Sponsorenverträgen?
Auch da gibt es nur grobe Schätzungen, weil natürlich nicht alle Vereine ihre Einnahmen offenlegen. Aber es sind ungefähr, kann man sagen, jedes Jahr 32 Millionen Euro, die da allein in die erste Fußball-Bundesliga an Werbeeinnahmen fließen.
Und dann lass uns noch ganz kurz auf diese Wettanbieter selbst schauen. Du hast gesagt, viele von denen sind im Ausland, werden deshalb auch nicht reguliert. Was sind das für Unternehmen?
Ja, Ja, Bwin haben wir schon als Namen genannt, Betway, die sitzen im Ausland. Es gibt aber auch noch Tipico, aber diese Liste kann man ganz ehrlich inzwischen unendlich fortführen. Ich glaube schon damals, als die Bundesländer versucht haben, den Markt zu regulieren, und das ist jetzt schon ein paar Jahre her, da war mal die Idee, 20 Anbietern eine Lizenz zu erteilen. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, haben sich weit über 70 Unternehmen auf diese Lizenz beworben. Und das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Also die Zahl der Sportwettenanbieter, Online-Casinos, die nimmt immer weiter zu, weil alle merken, was das für ein unfassbares Geschäft ist. Ich habe da nochmal ein paar Zahlen. Im vergangenen Jahr ist ein Umsatz von 8,8 Milliarden Euro allein mit Sportwetten in Deutschland gemacht worden. Und vor 5 Jahren waren es 5 Milliarden Euro weniger. Und dann kommen die Steuereinnahmen dazu durch Sportwetten, die abgeführt werden tatsächlich. Die haben sich im gleichen Zeitraum mehr als verdoppelt auf knapp 400 Millionen Euro im vergangenen Jahr, sagt das Statistische Bundesamt. Daran erkennt man schon, was für ein riesiger Markt das ist.
Daniel Haselbach vom Team ARD Radio Recherche Sport. Vielen Dank.
Danke sehr gern.
Das war's für heute mit Der Tag im Deutschlandfunk an diesem 9. Oktober 2019. Kritik und Anregungen wie immer gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Mein Name ist Tobias Armbruster. Ciao.